Halloween und der Weltspartag. Die zwei Events fallen zusammen und ich komme nicht daran vorbei. Ich muss das kommentieren.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Was daran zu kommentieren ist, ist hauptsächlich die, ja, aus meinem Blickwinkel sehr, sehr hilflose Berichterstattung und die ganze Prägung, alles, was da so durchschwingt. Ich habe am Montag mir, weil das ja in fast allen Nachrichten war, dass eben der Montag ein Weltspartag ist und wie sehr die Sparer zum Bedauern sind. Und ich habe mir das angehört und es war tatsächlich grausam. Es hat zu Halloween gepasst. Weil aus meiner Sicht völlig falsche Erklärungen hier rausposaunt werden und eher so die Opferrolle der breiten Masse gestärkt wird. Wie arm der Sparer ist, dass er keine Zinsen bekommt, dass die Inflation alles wegfrisst und dass der Staat noch viel mehr machen muss. Und das war so dieser Unterton, der da mitgeschwungen ist. Und einerseits habe ich mal gedacht, wie könnte man das verarbeiten, ohne sich darüber aufzuregen. Auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass all jene, die sich meine Podcasts regelmäßig anhören, entweder diese Sache sich gar nicht angehört haben oder ähnlich grausam empfunden haben oder schon darüber hinaus sind, sich in der Opferrolle permanent zu sehen. Erstens ist es gar keine Frage, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Notgroschen oder Reserven jemand haben sollte, dann gehört aus meiner Sicht auch dazu erklärt, in welcher Größenordnung sollen sich diese Notreserven abspielen. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen geplanten Investitionen und Ausgaben, sondern einfach nur von der normalen Lebenssituation. Dann sollten in der normalen Familie etwa 4 bis 6 Monatsausgaben als Notreserve tatsächlich immer verfügbar sein. Das wäre, wenn man jetzt sagt, okay, durchschnittlich 3.000 oder 4.000 Euro Nettoeinkommen hat die Familie, dann wäre 4 mal 4, 16 bis 4 mal 6, also irgendwo zwischen 16 und 4 und 25.000 Euro, sollte eben diese kurzfristige Reserve sein, um daraus unerwartete Themen finanzieren zu können. Und da brauche ich noch nicht großartig irgendwie anlegen. Da geht es darum, dass diese Summe verfügbar ist. Es sollte natürlich auf einem Konto idealerweise sein und nicht Cash zu Hause herumliegen. Die Zinsen sind bei dieser kurzfristigen Sichtweise völlig egal und es sollte klarerweise verfügbar und sicher sein. Dann kommt die zweite Sache und es heißt ja Weltspartag. Das heißt, irgendwann hat man begonnen, die Menschen dazu zu bringen, zu sparen. Und wenn ich jetzt als Financial Planner zuerst diesen Begriff mir hernehme, was heißt sparen, dann ist im Grundansatz sparen aus dem aktiven monatlichen Einkommen durch möglicherweise Konsumverzicht so viel Geld wie möglich sich zurückzubehalten. So, das ist einmal dieser erste Ansatz, dass man sparen kann, dass man Reserven bildet. Und wir gehen davon aus, dass die Notreserven vorhanden sind, dann sollte die Prägung eigentlich nicht mehr sein, nur sparen und das Geld zur Bank zu tragen und auf irgendwelchen Sparkonten, Sparbüchern oder sonst wo zu parken und damit den Instituten Eigenkapital zu geben, damit sie mit diesem Eigenkapital dann ideal auf der anderen Seite im Kapitalmarkt arbeiten können, wovon der Anleger normalerweise nichts hat, sondern selber darüber nachzudenken, wie kann ich das dann investieren. Und über Investitionsmöglichkeiten haben wir uns schon sehr, sehr viel unterhalten und auch gestern gerade wieder oder Montag im Podcast uns darüber unterhalten, wie kann ich mich mit den richtigen Investments und mit dem richtigen Portfolio vor Inflation schützen, Kaufkraftverlust schützen. Und wenn die Ölpreise schon nach oben getrieben werden, dann davon dementsprechend auf der anderen Seite zu profitieren. Das heißt, da geht es darum, hier nicht nur diesen Spargedanken heranzuziehen, sondern sobald die Möglichkeit da ist, dass ich Reserven bilde, dieses Geld auch tatsächlich zu investieren, um Kaufkraft zu erhalten. Und Kaufkraft zu erhalten, das funktioniert nur, selbst in einer hochinflationären Phase, wenn ich die Veranlagungen so wähle, dass diese Veranlagungen sachwertnahe sind. Und dort versuche ich das dann dementsprechend in breite Portfolios aufzuzeigen. Was mich gestört hat am Montag, war diese, in den Erklärungen, diese Hilflosigkeit und die Unsicherheit zu schüren. Weil dann kam auch unterschwellig durch, ja, aber wenn man das Geld jetzt anlegen würde, dann wäre so wie 2022 fast alles im Kurs gefallen. Das ist dann auch nicht sicher. Und damit wird die Unsicherheit und auch die Unmündigkeit weiterhin gestärkt und geschürt, damit ja weiterhin diese Mentalität, dass ein Großteil des Privatvermögens nicht investiert, nicht angelegt ist, sondern in Produkten geparkt wird, wo die Finanzindustrie davon sehr stark profitiert, aber der einzelne Anleger natürlich nicht. Wobei, wenn die Frage kommt, lohnt es sich tatsächlich irgendwo anzulegen, weil 2022 bis jetzt zu hören war, dass die Kurse gefallen sind, dann zeigt die Frage mir, dass diese Person sich noch überhaupt nicht mit dem Kapitalmarkt beschäftigt hat und wir von sehr, sehr grundlegenden Basisgedanken einmal beginnen müssen, das zu arbeiten, weil die Person kann gar nichts dafür. Wenn sich jemand damit noch nie auseinandergesetzt hat und jetzt nur die aktuelle Unsicherheit als Entscheidungsgrundlage nimmt, dann bleibt nicht sehr viel motiviertes Denken über, sondern bleibt eben die Hilflosigkeit und man schwingt sich in diese Reihe ein, der hilflos Schreienden, dass der Staat immer mehr machen sollte und dass die Europäische Zentralbank mehr Zinsen zahlen sollte, damit man selber auch etwas hat. Hilft aber nicht. Lustig ist auch zu beobachten, dass eben die Banken über Jahrzehnte die Menschen in die Filialen gelockt haben, nur mit Weltspartagsgeschenken, um ihnen das Geld abzunehmen, keine echten Lösungen anzubieten. Die Geschenke selber sind ja auch ein Scherz, alles made in China. Und apropos China, wenn wir die aktuelle Situation anschauen, dann kommt eine Unsicherheit weiterhin aus China, weil leider die chinesische Regierung weiterhin an der sehr, sehr rigorosen Null-Covid-Strategie festhält und mittlerweile einzelne Regionen, einzelne Bezirke, auch Hafenanlagen wieder zugesperrt werden. Es gibt schon Medienberichte, dass Menschen, die eingesperrt wurden in irgendwelche Fabriksanlagen, von dort ausbrechen und flüchten, weil sie das nicht mehr aushalten. Also diese Unsicherheit in China bleibt leider weiterhin. Immer wenn in den sozialen Medien Gedanken auftauchen, die dann offiziell natürlich nicht bestätigt werden, dass China von dieser Null-Toleranz-Politik abrücken würde, dann gibt es kurzfristige Kurssteigerungen und Kursfeuerwerke aus China, die halten sich aber nicht sehr lange, weil wir dann faktisch sehen, dass wieder abgeriegelt wird und diese Unsicherheit bleibt leider weiterhin bestehen. Und die zweite Unsicherheit im Zusammenhang mit China ist auch die amerikanische Sanktionspolitik, weil hier mittlerweile sowohl im Know-how-Transfer als auch im Technologiebereich, als auch bei den Chips, Amerika sehr stark die Ausfuhrmöglichkeiten Richtung China einschränkt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn immer lauter das Verlangen Amerikas kommen würde, dass Europa sich von China auch distanzieren sollte. Irgendwann könnte eben die Frage kommen von den Amerikanern, also seid ihr mit uns oder gegen uns? Und wenn wir gegen China sind, dann erwarten wir von unseren Freunden, dass sie auf unserer Seite stehen. Das Problem ist, dass in dieser Geschichte natürlich Europa wieder stärker betroffen wäre, weil für uns in Europa China als Absatzmarkt viel, viel wichtiger ist als für die Amerikaner. Und eine dritte Unsicherheit, die wir in dieser Woche noch haben, wobei derzeit das eher positiv gespielt wird, das ist die Frage, wie wird die FED-Sitzung heute am 2. November für Europa hier am Nachmittag sein? Was wird Jay Powell sagen? Im morgigen Podcast werden wir darüber schon plaudern. Heute Nachmittag um genau 3 oder halb 3 sitze ich mit dem Martin zusammen und dann werden wir auch unseren Kapitalmarkt dort gerade aufnehmen. Es wird spannend sein. Wir werden während unseres Gespräches sicher schauen, ob es schon Meldungen von der amerikanischen Notenbank gibt, was dort für Kommentare rauskommen und vielleicht bauen wir das sogar mit ein. Aber diese Unsicherheit ist da. Die Märkte spielen im Moment eher darauf, dass der Jay Powell nicht mehr so hart kommunizieren wird, sondern eher ein bisschen sanfter. Und sanfte Kommunikation würde heißen, dass die Zinssteigerungen von der amerikanischen Notenbank nicht mehr in diesem Radikaltempo weitergehen. Also es ist fast ausgemacht, dass morgen 0,75 Steigerung geben wird nach oben. Aber wie es dann in Dezember, Jänner und Februar ausschaut, das ist eben die Hauptfrage. Und die Renditen sind zurückgelaufen in den vergangenen Tagen. Das war ja so eine Abweichung, wenn die Aktienkurse nach oben wegziehen, die Renditen auch nach oben gehen und damit die zwei auseinanderlaufen, dann ist immer die Frage, wie löst sich das auf? Und eine Möglichkeit ist, dass die Aktienkurse zurückkorrigieren, die Anleihen aber so bleiben, wie sie waren. Oder die andere Möglichkeit ist, dass die Anleihenzinsen beginnen zu sinken und die Aktienkurse damit dort bleiben, wo sie waren. Und im Augenblick, das ist zum ersten Mal in diesem Jahr, korrigieren nicht die Aktienkurse aktuell, sondern die Anleihen. Die Anleihenrenditen sind jetzt auf 3,93% zurückgegangen von knapp 4,4. Und das signalisiert oder das zeigt, dass der Kapitalmarkt derzeit ein wenig darauf pokert, dass der Jay Powell morgen ein bisschen sanfter sein wird. Es gibt viele Zeichen, viele Signale dafür, dass die Inflation diesen Spitzenwert, den Peak, gesehen haben dürfte. Gebrauchtwagenpreise fallen zurück, Rohstoffpreise gehen zurück, die Mieten gehen zurück, Ölpreis geht zurück, die ganzen Lieferketten normalisieren sich, die Kosten für Container und Shipping geht sehr stark zurück. Also es gibt sehr viele Faktoren, die noch vor eineinhalb bis vor einem Jahr dafür genannt wurden, dass die Inflation nach oben geht. Und diese Faktoren zeigen eher nach unten und darauf spielt jetzt der Markt. Die Hauptfrage ist, ob es morgen eine Enttäuschung gibt. Gibt es eine Enttäuschung und ist Jay Powell weiterhin sehr, sehr hart in der Formulierung, dann wird es wahrscheinlich hier eine Ernüchterung geben und dann merken wir das an den Aktienkursen. Wird er sanft bleiben, dann merken wir es auch, weil die Aktienkurse dann weiterhin sich besser halten werden und dann kehrt auch wieder Liquidität zu den Anleihen zurück. Weil das, was neben den Aktienmärkten weiterhin ein Hauptproblem ist, ist, dass in vielen Währungen die Anleihenmärkte ausgetrocknet sind. Das bedeutet, dass dort zu wenig Liquidität vorhanden ist, zu wenig Nachfrage vorhanden ist. Und das ist nicht im Interesse der einzelnen Zentralbanken. Viele Länder sind mittlerweile auch sehr kreativ, um irgendwie Liquidität herbeizuschaffen. Und das ist nicht immer im Interesse der Privatanleger. Es gibt einzelne Länder, die derzeit versuchen, das japanische Modell soweit als möglich zu spielen und mit allen möglichen Themen die Menschen dazu zu bringen, dass sie privates Geld, man muss sich mal vorstellen, der Staat holt sich über Staatsanleihen Geld von den Privatanlegern. Das ist das private, schon versteuerte Geld normalerweise, also versteuert durch die Einkommensteuer, versteuert dann noch einmal, wenn man Kapitalerträge erwirtschaftet hat und zahlt den Menschen Zinsen. Und es ist, also aus meiner Sicht, man muss immer wieder Staatsanleihen aufgreifen. Schon mein Großvater hat mir gesagt, und der war ein einfacher Bauer, zahl deine Steuern, egal in welchem Land, in welchem System du lebst, weil mit diesen Steuern, die du bezahlt hast, muss der Staat wirtschaften und wenn du diese Steuern ordentlich bezahlt hast, dann hast du Rechte, dann kannst du auch Forderungen stellen, dann kannst du mitdiskutieren. Was ich nicht in Ordnung finde, und das habe ich auch mit ihm ab und zu diskutiert damals, wenn ein Staat mit den Einnahmen nicht sorgsam umgeht, über seine Verhältnisse lebt und dann auch noch Staatsanleihen rausgibt, also in Wahrheit Kredit aufnimmt. Und hier sollten Privatanleger aus meiner Sicht die Erziehungsmöglichkeiten sich zunutze machen und nicht einfach so einem Staat, der nicht gut wirtschaftet, auch noch über Staatsanleihen Geld geben, nur weil man dafür Zinsen kriegt. Wenn man schon Anleihen kaufen will, dann sollte man aus meiner Sicht eher Anleihen kaufen von soliden Unternehmen, von nicht verschuldeten Unternehmen, die saubere Geschäftsmodelle haben. Natürlich, wenn man sich mit den Geschäftsmodellen auseinandersetzt, dann ist man sehr nah bei der Frage, zeichne ich jetzt eine Anleihe oder kaufe ich gleich die Aktie, je nachdem wie die Renditeentwicklungen sind. Also einem Staat als Alternative Geld zu geben, ist in den meisten Fällen leider nicht sehr, nicht besonders intelligent. Und es gibt einzelne Länder, die derzeit sogar Zinsdifferenzspiele den Menschen anbieten. Die schauen so aus, dass die Kreditzinsen, die man zahlt, wenn zum Beispiel jemand eine Immobilie hat und er nimmt für die Immobilie, auf seine Immobilie einen Darlehen auf und die aufgenommene Summe wird dann in Staatsanleihen investiert, dann verdient sogar dieser Anleger etwas, weil die Kreditzinsen für Hypothekardarlehen niedriger sind als die aktuellen Zinsen für Staatsanleihen. Die Konstruktion an sich muss schon die Menschen schrullig machen aus meiner Sicht. Zumindest eine positive Seite hat die Konstruktion. Es ist noch nicht in Fremdwährung. Diese Konstruktionen kennen wir alle aus den vergangenen Jahrzehnten, wo hier scheinbar mathematische Perpetuum mobile Systeme, niedrige Kreditzinsen, hohe Veranlagungszinsen und aus dem Nichts Geld entstanden ist. Oh Wunder. Aber allein wenn ich mir nur die Risiken anschaue, die dahinter stehen, wieder privates Vermögen schuldenfrei, dann werden die Anleger dazu motiviert, Geld aufzunehmen, die Bank ins Grundbuch zu lassen, nur weil sie dort angeblich niedrigere Zinsen zahlen, um dieses Geld anzunehmen, in Staatsanleihen anzulegen, in Anleihen, in Kredit, einem Staat Kredit zu geben, das über seine Verhältnisse lebt, weil sonst wären ja die Staatsanleihen gar nicht notwendig, und sich dann einreden zu lassen, es gibt kein Risiko. Weil natürlich gibt es Risiken, es gibt Ausfallsrisiken, auch Staaten können Konkurse anmelden, und es ist noch nicht so lang her, dass wir in Europa einzelne Peripheriestaaten am Rande des Bankrotts gesehen haben und manche Länder, so wie Griechenland zum Beispiel, die Staatsanleihenzinsen und auch die Rückzahlungen gekappt haben mit dem sogenannten Haircut. Ja, also da sehen wir, wie kreativ die einzelnen Staaten hier mittlerweile sind und versuchen alles zu tun, um die Anleihenmärkte wieder mit Liquidität zu versorgen. Am Montag haben wir über zwei Unternehmen gesprochen, die bei der Tankstelle uns zum Lächeln bringen sollten, Chevron und Exxon. In der Zwischenzeit sind noch ein paar andere Zahlen rausgekommen, Shell, Total, BP, Aramco, Saudi Aramco war unglaublich. Nachdem ich da die Zahlen von Chevron und Exxon gebracht habe, muss ich natürlich die Zahlen von Aramco auch kurz erwähnen. 42,4 Milliarden Dollar, nicht Umsatz. Nein, Gewinn, nicht in einem Jahr, nein, in einem Quartal. Ja, also da sieht man, wie die Ölfirmen derzeit von der aktuellen Lage profitieren. Und natürlich kann ich jetzt wieder dorthin zurück, wo ich begonnen habe. Ich kann mich als Anleger so in der Hilflosigkeit hinstellen und sagen, und der Staat soll die Benzinpreise stützen und der Staat soll mir Zinsen geben und der Staat soll die Mehrgewinne dieser Unternehmen besteuern. Oder ich kann auch anders entscheiden und kann als Anleger diese Bereiche in mein Portfolio hineinnehmen. Ich schaue gerade hier in einzelne Investmentfonds-Zusammenstellungen hinein und wenn ich da nur die Namen mir anschaue, wer da alles genannt ist bei diesen Unternehmen, dann liest sich das eben gerade wie die Unternehmen die Who is Who Zusammenstellung dieser Unternehmen, die gerade Zahlen gemeldet haben. Ich klicke hier nur kurz drauf. Habe ich das irgendwo? Finde ich jetzt aktuell nicht. Überhaupt kein Problem. Da sind alle drinnen, die ich jetzt hier namentlich genannt habe. Und das kann ich als Anleger natürlich machen. Und diese Zusatzgewinnsteuer, die sollte deswegen aus meiner Sicht lieber bleiben, weil die Unternehmen, alle Unternehmen, die wir genannt haben, haben einerseits an die Aktionäre was ausgeschüttet, zweitens haben sie Aktien rückgekauft und drittens, was viel wichtiger ist, sie haben in Kapazitäten investiert, weil wir die zu hohen Ölpreise mit besseren Förderkapazitäten nach unten drücken können. Und dafür muss einmal investiert werden. Wenn man jetzt denen das über Steuern wegnimmt, bleibt keine Möglichkeit auf Investition, dann sind die Kapazitäten weiterhin schlecht. Wenn die Kapazitäten schlecht sind, kann die Nachfrage nicht bedient werden und der Preis geht nach oben. Also ist das immer wieder ganz wichtig, aus meiner Sicht, aus diesen hilflosen Opferrollen auszutreten und lieber gesamtheitliche Bilder zu verstehen, weil man dann auch als Anleger deutlich mündiger und besser agieren kann. Ich hoffe, mit diesen Gedanken konnte ich jeden heute auf diesen spannenden Tag, 2. November, vorbereiten. Wir werden schauen, was also von Jay Powell kommt. Morgen werde ich es wieder kommentieren und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.